Killing Fields oder Es tritt Weltland im Film. Der Journalist Sidney Schanberg verkauft seine Pulitzerpreis-gekrönte Story einem englischen Filmproduzent. Der Regisseur Roland Chauffé und der Drehbuchautor Bruce Robinson machen aus dem Stoff einen englischen Film, der auch für das amerikanische Publikum durchaus akzeptabel ist. Kostenpunkt vom Ganzen 15 Millionen Dollar. Die Musik komponiert Mike Oldfield. Der Film wird Ende März mit 3 Oscars ausgezeichnet. In dieser Sendung geht es um Killing Fields, einen weit viel beachteten Film. Der Ort, wo der Film spielt, ist Kambodscha. Kambodscha bei der Machtübernahme der Roten Khmer. Zur Geschichte, die der Film erzählt. Der US-amerikanische Journalist Sidney Schanberg schreibt für die New York Times Bericht aus Kambodscha. Kambodscha ist sein Land, aus dem Land zieht er die Storys. Natürlich kann er das nicht ohne Hilfe. Er kann die Sprache nicht und kennt sich auch nicht ganz aus mit Sitten und Brüchen. Sein Helfer, ein bisschen gehobener, das heisst aber bereits auch leicht verschleiernd, könnte man sagen, sein Assistent ist der Dis Pran. Sein Assistent und auch Freund, wie der Film sagt, ist unerlässlich für die Storys. Die zwei, der Pran und der Schanberg, sind dann auch die Hauptpersonen. Der Film fängt an mit einer Reise von diesen beiden in ein Sperrgebiet, wo US-Truppen Bomben abgeworfen haben. Der Nordamerikaner Schanberg spaziert mit Fotoapparat um den Hals und einem Blöckchen in der Hand über ein Trümmerfeld durch verletzte Tote. Später ist die Evakuierung von Ausländern aus Phnom Penh gesehen. Der Schanberg bleibt, der Pran auch. Die Roten Khmer erobern Phnom Penh. Der Schanberg und der Pran flüchten nach einigen Zwischenfällen mit der Roten Khmer in die französische Botschaft. Dort warten sie auf die Ausreiseerlaubnis. Der Pran muss aber die Botschaft verlassen. Alle Kambodschaner müssen das Botschaftsgelände räumen. An dieser Stelle werden die beiden Freunde oder auch der westliche Journalist und sein Helfer trennt. Der Film zeigt einerseits einen Pran seinen Aufenthalt in einem Umerziehungslager der Roten Khmer und seine Flucht, andererseits den Schanberg, von Gewissensbiss plaget, die amerikanische Politik angreifend. Er zeigt aber auch den erfolgreichen Schanberg, den Pulitzerpreisträger. Natürlich, sonst wäre es kein Filmstoff, finden sich die beiden wieder in einem Flüchtlingslager in Thailand. Zum Lennon im Song Imagine. Das ist eine mögliche Zusammenfassung dieser Filmstory. Und sie ist bereits leicht gefärbt. Meine Sicht ist drin. Und natürlich gibt es andere Möglichkeiten, die Story zusammenzufassen. Der Kritiker vom Tele, der Christian Kämmerling zum Beispiel, macht das so.
Die packende Geschichte ist authentisch. Sidney Schanberg, Südostasien-Korrespondent der New York Times, ist 1975 einer der wenigen westlichen Journalisten, die in Kambodscha bleiben, als die Roten Khmer dort die Hölle auf Erden heiß machen. Der mutige Mann berichtet mitten aus dem Pulverfass der Revolution, die zur schrecklichsten Abschlachtung eines Volkes in der Geschichte der Menschheit eskaliert. Nahezu die Hälfte aller Kambodschaner werden von ihren eigenen, fanatischen Brüdern erschlagen, erschossen, ertränkt oder in die Luft gesprengt. Todesschwadronen mit roten Stirnbändern, ein grauenhafter, apokalyptischer Flashdance. Eines Tages wird auch Schanbergs treuer kambodschanischer Gehilfe, Dolmetscher und Freund deportiert, Dit Pran. Wir, das Publikum, haben den kleinen Mann inzwischen in unser Herz geschlossen und nun bekommen die schrecklichen Todeslager eine noch unfassbarere Dimension. Jetzt, wo wir wissen, dass er drin ist, in diesem zitternden Ameisenhaufen der Todgeweihten.
Mit dieser Beschreibung sind wir schon mitten im Thema. Was bringt ein westlicher Filmkritiker dazu, mit so viel Pathos, mit so viel Engagement den Film zu beschreiben? Der Christian Kämmerling ist nämlich damit nicht allein. Je nach politischer Färbung vom jeweiligen Blatt wird entweder der erste Teil, das heisst der Abwurf der amerikanischen Bombe, oder der zweite Teil, die Roten Khmer und ihre Lager, beschrieben. Und bei beiden Sichtweisen wird der Film als sehr authentisch, sehr klar und das vor allem als ein Film so gut wie selten einen beschrieben. Der Kritiker vom Stern über den Film:
Er gehört zu den großen Kinoerlebnissen dieses Jahrzehnts.
Oder der Spiegelkritiker Helmut Karsek:
Einer der erschütterndsten Antikriegsfilme, der je gedreht wurde.
Auch die NZZ findet anerkennende Worte.
Der Film verleugnet seine Nähe zu einigen Konventionen des Reporter-Filmgenres nicht. Wichtig ist er aber gerade dadurch, dass er sie letztlich entschieden hinter sich zurücklässt.
Der Schoenberg selber ist zufrieden mit dem Film. Er, der extra seine Story nicht einem Hollywood-Produzent verkauft hat, meint:
Der Film ist sehr gut, er hat sehr viel Kraft, er vermittelt ein wahres Bild der damaligen Situation in Kambodscha.
Das ist eine Meinung, die immer wieder geäußert wird. Der Film sei sehr authentisch. Die Auffassung von Wahrheit ist gefährlich und letztlich imperialistisch. Wer die Wahrheit misst an dem, was in dieser Zeit passiert ist und wie das dargestellt ist, vergisst einen wichtigen Teil. Der Teil, der gerade in den USA immer wieder vergessen wird. Die Roten Khmer mögen Umerziehungslager haben. Sie haben viele Landsleute, gerade das Bildungsbürgertum, umgebracht. Aber vorher war noch etwas. Der Kolonialismus von Frankreich, dann der US-Imperialismus. US-Imperialismus heisst mehr als Bombenabwürfe an der Grenze zu Vietnam. Das heisst auch der Sturz vom relativ unabhängigen Prinz Sihanouk mit Hilfe vom CIA. Ein Marionettenregime unter dem Lon Nol. Und dann, kurz vor der Machtübernahme der Roten Khmer, das systematische Aushungern der Hauptstadt. Killing Fields zeigt Auswirkungen der westlichen Einmischung in Südostasien nicht. Der Film bleibt immer an der Oberfläche. Geschichte ist eine Geschichte um ein menschliches Schicksal, ein menschliches Drama. Der Krieg und die US-Intervention sind Ereignisse im Hintergrund. Das dritte Weltland Kambodscha dient als Kulisse. Die Frage, wie weit es überhaupt möglich und zulässig ist, ein Krieg oder eine Hungersnot, ein zerstörtes Land als Kulisse zu benutzen, muss immer wieder gestellt werden. Es ist wenigen Künstler, das heisst zum Beispiel Regisseuren oder Schriftstellern, gelungen, den Schrecken von einem Krieg wirklich zu transportieren, ihn auch wirklich künstlerisch umzusetzen. Gerade die Umsetzung findet in Killing Fields zu wenig statt. Es bleibt bei der quasi dokumentarischen Darstellung. Überspitzt heisst das: Im Hintergrund laufen die Bilder aus der Tagesschau. Im Vordergrund sieht man eine Geschichte um die Freundschaft von zwei Männern. Es gelingt so im Film nicht, die Verknüpfung von den Kulissen zu den handelnden Personen. Im Film wird etwas reproduziert, was bei uns immer und immer wieder passiert. Ein drittes Weltland ist dann interessant, wenn es mit uns in Kontakt kommt. Wenn Europäer oder Nordamerikaner ein Land anfangen zu entdecken oder wenn das Land als Handelspartner wichtig ist, ab dann hat es eine Geschichte, vorher nicht. Die Haltung, die Ignoranz gegenüber der Geschichte von einem Land oder auch einem ganzen Kontinent, ist ein Teil von subtiler Imperialismusstrategie. In Schulbüchern und Auch in anderen Erzeugnissen wie Romanen wird diese Auffassung von Geschichte noch und noch vertreten. Wir lernen, die Geschichte fängt an, wenn ein Land entdeckt wird. Die Ansicht beinhaltet auch gerade, dass es ja gut ist, wenn Europäer oder US-Bürger kommen, dann fängt ja Geschichtsschreibung an. Wenn diese Geschichte dann auch manchmal blutig ist, sie findet wenigstens statt. Genau da hakt auch der Film ein. Es ist ein Teil der Aussage von Killing Fields. Der Film fängt nämlich an mit Bombenabwürfen an der kambodschanisch-vietnamesischen Grenze. Was vorher war, wird nicht dargestellt, es wird auch nicht erwähnt. Es ist nicht eigentlich wichtig und von Bedeutung für die Story. Es wird so über Jahrhunderte von eigenständiger, kontinuierlicher Geschichte von Kambodscha hinweggegangen. Aber auch über die ganze imperialistische, kolonialistische Einmischung. Neben dem einen Aspekt von Ethnozentrismus, das heisst eine Sichtweise nur aus der eigenen Kultur heraus, nur die eigene Situation beachtend, kommt noch der vom Journalist, der aus seiner westlichen Sicht heraus schaut und auch aus dieser Sicht heraus schreibt. Dazu sind die Geschehnisse für ihn auch ein Mittel zum Geld verdienen. Er braucht die Ereignisse für sich zu profilieren. Der Sidney Schanberg ist einer der zwei Helden in diesem Film. Er, der in einem fremden Land das Leben riskiert, um seinen Landsleuten die Wahrheit zu sagen. Auf die Problematik der Berichterstattung über die Dritte Welt sind wir schon in anderen Sendungen eingegangen. Ich tue das hier nur antüpfen. Der Film heroisiert den Schanberg nicht, aber er stellt seine Aufgabe als Journalist als sehr wichtig dar. Und der Film vermittelt den Eindruck, es gebe den wahren Bericht. Als Zuschauer oder Zuschauerin erlebt man mit, wie er versucht, überall selber hinzugehen. Es wird auch seine Empörung gezeigt über die Bombenabwürfe von seinen Landsleuten. Aber das alles ist eigentlich Stoff. Und die Illusion, die vermittelt wird, dass ein Journalist in einem Drittweltland immer dort ist, was wirklich passiert, ist eben eine Illusion. Die Wirklichkeit zeigt, dass das nicht so ist. Viele Journalisten bleiben in der Hauptstadt, sehen nicht, was auf dem Land passiert. Und sehr wenige Journalisten riskieren das, was der Schanberg riskiert hat. So ist er schon ein Held. Aber auf der anderen Seite ist er auch eine Ausnahmeerscheinung. Und der Film macht das nicht klar. Der Stoff, den er schreibt, das ist die objektive Wahrheit. Es ist darin keine solidarische Haltung mit der Dritten Welt zu lesen. Der Schanberg schaut, schreibt auf, macht Bilder. Und er analysiert nicht, er beschreibt. Er vergisst die Geschichte. Der Film stellt einen Journalist dar, der immer zuvorderst ist, wo sich aber wenig um Zusammenhänge kümmert. Der Schanberg war so ein Journalist, das ist ohne Zweifel so, das ist klar, wenn man seine Berichte liest. Von dort her zeigt der Film einfach, was es für Arten von Journalismus gibt. Oder besser, der Film zeigt eine Art von Journalismus. Durch seinen Auftritt als Kinoheld, dargestellt vom Sam Waterstone, kommt er und damit die Art von Journalismus aber eine Beachtung und eine unkritische Popularität über, wo das eben hat, wenn man einen Film macht über so etwas. Es gibt übrigens noch andere Filme, wo das Thema auch aufgreifen. Auch der Journalist als Held. Es stellt sich da die Frage, wie weit sind wir wirklich auf diese Art von Information angewiesen? Ist es wirklich schon eine Kritik an den USA oder an den bestehenden Zuständen, wenn man als Journalist oder Journalistin Bombenabwürfe zum Beispiel beschreibt oder sogar aufdeckt? Die Haltung des objektiven Journalisten, die Schanberg einnimmt, die er einnehmen kann mit Hilfe vom Brand, das muss man auch sagen, ist sehr überheblich. Nicht nur gegenüber dem Leser oder der Leserin, sondern vor allem gegenüber der Bevölkerung im beschriebenen Land. Die hat ja ihre Sichtweise und gerade die kommt nicht in die Zeitungen. Das heisst, der Schanberg müsste auch deklarieren, dass er das so sieht. Er beschreibt aber immer sehr objektiv. Sehr so ist es gewesen und anders ist es nicht. dass man übernimmt den Film und macht das auch. Es ist so gewesen. Und anders ist es nicht gewesen. Der afrikanische Schriftsteller Aimé César schreibt energisch gegen die Darstellung der Drittweltländer ohne Geschichte und aber auch nur aus der westlichen Sicht an. Seine Beschreibung von Kolonialismus lässt sich auch auf die Art von Journalismus und auf die Art von Darstellung im Film ausweiten.
Nirgends ein menschlicher Kontakt, immer aber das Verhältnis von Macht und Unterwerfung, das den Kolonialisierenden zum Aufseher, zum Feldwebel, zum Sträflingsbewacher, zur Nilpferdpeitsche und den Eingeborenen zum Produktionsmittel macht. Mir bietet sich nur diese Gleichung an. Kolonisation gleich Verdinglichung.
Bereits zur Kolonialzeit hat es Romane gegeben, die die Abenteuer von Weissen in fremden Ländern beschrieben haben. Die Romane hatten die Funktion, die Machenschaften der Kolonialisten ideologisch zu stützen. Es hat Kinderromane gegeben, aber auch Romane für Erwachsene. Das Beziehungsmuster war immer gleich. Der Weisse hat Abenteuer erlebt, manchmal begleitet von einem einheimischen Freund. Der Weisse Sidney Schanberg erlebt Abenteuer zusammen mit seinem Freund Dis Bran. In einem Land, das von einer imperialistischen Macht besetzt ist. Als Transportmittel für die Geschichte wird einerseits die Zeitung, später dann jetzt der Film gewählt. Aber eigentlich stimmt ja der Vergleich nicht, weil der Schanberg will ja die Politik der USA kritisieren. Also ist auch «Killing Fields» ein kritischer Film. Er zeigt die problematische Rolle der USA in der Dritten Welt. Das habe ich gelesen, und es ist immer noch zu lesen, in verschiedenen namhaften Zeitungen, so im Spiegel, im Stern, in der Weltwoche oder auch im Sonntagsblick. Nur zwei, die Corinne Schelbert von der WOZ und der Martin Schaub vom Tagi, nehmen eindeutige kritische Haltung ein. Dabei weist Martin Schaub auf einen weiteren ethnozentristischen Punkt hin. Nämlich, dass der Film gedreht wird von der Seelenqual vom Schanberg. Martin Schaub beschreibt das so.
Angst und Schuld halten die Story im Gange. Das Problem der Verhältnismäßigkeit jedenfalls ist nicht gelöst. Vor allem gegen den Schluss des Films hin, wo Joffé wiederholt, aus der etwas blassen Geschichte des in die USA zurückgekehrten Journalisten in das in Thailand rekonstruierte Kambodscha zurückspringt und den Überlebenskampf des Assistenten Diet Pran nachzeichnet. In einer Art Stationendrama, das das Terrorregime Pol Pots illustriert. Illustriert ist schon das richtige Wort, weil sich der Film auf die Seelenqual des schuldig gewordenen Augenzeugen konzentriert, wird die kollektive Geschichte summarisch.
Was heißt das konkret, wo der Martin Schaub sagt? Das heißt, Diet Pran hat keine eigene Geschichte. Er ist ein Teil im Schanberg seinem Erlebnis. So gesehen ist es auch durchaus richtig und verständlich, dass der Oscar-Preisverleiher Darsteller von Diet Pran, Dr. Unger, dass sie ihm den Oscar für die beste Nebenrolle gegeben haben. Das, obwohl er im Film und so auf den ersten Blick eine Hauptrolle spielt. Alle anderen Zeitungen haben, wie gesagt, den Film als sehr gut gerühmt. Dabei war von Anfang an klar, dass er eigentlich keine richtige kritische Haltung einnehmen kann. Niemand von all diesen Kritikern hat sich bemüht, darum zu schauen, was für einen Ansatz das der Schanberg von Anfang an hatte. Dabei hat er von Anfang an gesagt, um was es ihm geht. Im Vordergrund ist nie die Kritik gestanden oder das Aufdecken von dem Machtverhältnis. Im Vordergrund ist gestanden, zu beschreiben, was für Auswirkungen der Krieg auf die Bevölkerung hat. Dabei ist klar, dass es nicht eine Kritik gibt, dann keine Analyse und keine eigentliche Kritik an den USA. Der Schanberg sagt selber,
was uns beide bewegte, war die menschliche Seite. Die 10-jährigen Waisen in Uniform, die Amputierten in den dreckigen, überfüllten Spitälern, die Kinder zu Skeletten abgemagert, die röchelnd und geifernd starben.
Die Kinder, die hungern, die ungenügende medizinische Versorgung, das hat Gründe. Der US-Senator Williams protestiert schon 1975 gegen die Aushungerung des Khmer-Volk durch die USA und das Marionettenregime von Lon Nol kurz vor seinem Sturz. Er sagt,
trotz warnender Hinweise, dass zahlreiche kambodschanische Kinder erste Anzeichen von Unterernährung zeigten und dass eine Krise sich anbahne, wurde weder durch die Regierung der USA noch durch die kambodschanische Regierung viel unternommen, um die Krise zu verhindern.
Der Schanberg hat in seinem Bericht das Detail nie mit einbezogen. Er hat immer beschrieben, hat sich aber viel über die Gründe und Zusammenhänge ausgeschwiegen von den Ereignissen. Der Film ist dann noch mehr entschärft worden. Eigentlich hat der Drehbuchautor Bruce Robinson wollen den Film eher ein bisschen kritischer machen. Das heisst, er hat den Schanberg ein offensiverer Journalist sein, der auch wirklich analysiert, der wirklich auch die USA angreift. Das hat ihm dann der Produzent durchgestrichen. Das ginge nicht, schliesslich sei der Film auch für das amerikanische Publikum bestimmt. So kommt es dann zu dem Inhalt vom Film, wie er jetzt ist. Es werden Bombenabwürfe gezeigt, aber nicht all die anderen Eingriffe der USA, die zum Teil schon sehr lang passiert sind und die zum Teil auch sehr schwerwiegend gewesen sind. Das wird nicht gezeigt. Dafür kann man dann im zweiten Teil richtig loslassen. Die Grausamkeiten der Roten Khmer werden auf alle möglichen und unmöglichen Arten dargestellt. Bei dieser Darstellung bedient sich der Regisseur auch ganz eindeutig rassistischer Elemente. Die Roten Khmer werden nicht als eigentliche Menschen dargestellt. Sie können zum Beispiel nie normal reden, sie brüllen einander immer an. Vielmehr kommt man die Assoziation über von Wahnsinnigen oder auch von Tieren, die ohne Kultur sind, die keinen Grund haben, um sich so zu verhalten. Es erinnert ein bisschen an Darstellungen von fremden Völkern in Comics. Dort haben ja die Leute amigs auch keine richtige Sprache, die wir verstehen. Das ist dann auch die Hauptaussage des Films. Wenn die Nordamerikaner abziehen, geht jeder menschliche Maßstab verloren. Die Hauptaussage ist ziemlich versteckt und unklar. Sie wird auch reproduziert von allen anderen Kritikern, außer eben von diesen zwei, die ich schon gesagt habe. Corinne Schelbert nennt diesen Aspekt des Films Fehler contra Verbrechen. Das heisst, sie sagt, dass auf der einen Seite die USA zwar Fehler gemacht hat und dass das im Film auch als Fehler dargestellt wird, dass gesagt wird, es geht nicht, das ist ein Fehler von den USA, es ist unmenschlich, so Bomben abzuwerfen. Ganz besonders störend ist der Eindruck, der vermittelt wird, dass die Bombenabwürfe ja eigentlich ein Unfall sind. Das heisst, es ist ein Navigationsfehler. Eigentlich will man ja Kambodscha gar nicht bombardieren, sondern man kämpft im Vietnamkrieg. Das gibt den Eindruck, dass die USA einen Krieg führen in Vietnam, der rechtmässig ist und dass sie innerhalb von dem Krieg halt Fehler machen, eben Navigationsfehler. Der Teil des Films ist ein Teil. Er ist auch nicht geprägt von Leuten, die man sieht, persönlich handeln, grausam handeln, sondern man sieht nur das Resultat. Im zweiten Teil werden dann die Roten Khmer dargestellt. Wie schon gesagt, sehr rassistisch. Die Zweiteilung des Films führt zu einem Abwägen. Auf der einen Seite eben die Fehler und auf der anderen Seite die Verbrechen. Die versteckte Aussage, die für mich eine der Hauptaussagen ist, nämlich die Aussage, dass wenn die Amerikaner weggehen, dass es dann noch schlimmer wird, ist eine Aussage, die die gleiche Funktion erfüllt wie die Aussage in den Kolonialromanen. Es wird eine Stimmung verbreitet, eine ideologische Haltung durchgegeben, die sehr gut in die momentane Politik auch gerade unter dem Regen passt. Und wo vor allem kann für das gebraucht werden.
Oh, Mama, Mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns, the blood money men. Shooting foes. Washington bullets again. Is every Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende in the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad. It was Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, a banner for the playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color, double a new spray of lead. What he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory.
erschreckend, wenn auch nicht verwunderlich ist, dass die meisten Blätter, die gerade die Art von Journalismus, die Schanberg macht, pflegen, sehr unkritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Die Ideologie, der Westen macht zwar nicht alles richtig, aber was die Machthaber in den dritten Weltländern machen, ist noch viel schlimmer, wird unterstützt durch die Kritiker. Sie reproduzieren das, was der Film schon als Aussage hat. Zwar schreiben die Kritiker über die US-Bomben in Kambodscha, nüchtern, mit Zahlen wird untermauert, wie viele Bomben das abgeworfen werden. Bei diesen Beschreibungen bleibt alles sehr sachlich. Ganz anders wird es dann bei der Beschreibung der Lager der Roten Khmer. Da werden Wörter gebraucht, die man sonst selten findet. Barbarei, fanatische Brüder, Todesschwadrone mit roten Stirnbändern, ein grauenhafter apokalyptischer Flashdance, in den Händen des Grauens. Wenn man solche Wörter braucht zur Beschreibung vom einen und sehr sachlich bleibt zum anderen, dann vermittelt das auch eine Stimmung. Nämlich die Stimmung, dass das eine zivilisiert ist, das heisst, Bomben abzuwerfen ist eine zivile Art von Kriegsführung und das andere ist eben unzivilisiert und auch ohne Kultur. Es wird da einmal mehr das Leben in der Dritten Welt und das Verhalten von Drittweltländern kritisiert, ohne das eigene westliche Verhalten zu durchleuchten. Zusammen mit dem Film ist auch am Schanberg sein Pulitzerpreis gekrönte Bericht wieder in die Presse gekommen. So hat man ihn zum Beispiel in der Weltwoche nachlesen. Dass ein solcher Bericht, wenn sie sind auch sehr spät jetzt wieder auftaucht, nicht viel zum Verständnis von der Geschichte von Südostasien beiträgt, ist klar, wie sie nur einen ganz kleinen Teil beschreiben, der jetzt auch nicht mehr aktuell ist und wo nicht vermittelt von wirklichen Ereignissen. Das war ein Versuch, ein paar Kritiken anzubringen am Film Killing Fields. Was sind aber mögliche Forderungen oder Feststellungen, die sich nach dem Anschauen von diesem Film und auch von dieser Art von Journalismus von Schanberg ergeben? Auf der einen Seite sicher mehr Anteil an der internationalen Kultur für Drittweltländer. Das bedeutet, eine andere Verteilung auch von Filmen, dass wir hier in der Schweiz zum Beispiel auch Filme aus Drittweltländern anschauen können. Das bedeutet auch eine Entkapitalisierung vom Kulturbetrieb allgemein. Das heisst, eine allgemeine Veränderung der Nord-Süd-Beziehungen. Das ist sehr schwierig und bedroht auch zum Beispiel die USA. Es ist ein Grund, warum die USA aus der UNESCO austreten ist. Wie sie die Bedrohung der selbstständig werdenden Drittweltländer so versucht zu unterdrücken, indem man ihre Kultur unterdrückt und nicht zur Verständigung der Völker zueinander beiträgt. Das wäre nämlich möglich durch eine systematische, gute Kulturförderung und durch einen kulturellen Austausch. Ein zweiter Punkt. Eine andere Berichterstattung über Ereignisse in der Dritten Welt. Journalismus kann auch ein Kulturimperialismus sein, wenn er sich nicht wirklich solidarisiert. Das Machtgefälle ist immer klar. Der Nord-Süd-Konflikt ist eine Tatsache, die keine objektive Haltung braucht, sondern eine solidarisch mitkämpfende. Drittens. Der Rassismus, der Ethnozentrismus, die paternalistische Haltung gegenüber der Dritten Welt kommt überall vor. Auch heute noch. In Filmen, in Zeitungen, in Büchern. Vielmals versteckt sie sich hinter einer pseudokritischen Haltung gegenüber dem Westen. Auf den ersten Blick sind dann solche verschleierte Aussagen nicht sichtbar. Man muss darum all die Erzeugnisse, ob es Presseerzeugnisse sind oder auch Filme, sehr kritisch anschauen. Viertens, Information ist zwar sehr wichtig, aber Befreiungskämpfe werden nicht dadurch allein gewonnen, dass wir wissen, wie es wirklich dort ist, was wirklich passiert. Die Völker in der Dritten Welt brauchen handfeste Unterstützung. Das war eine Sendung von der Sonja. Zitat gelesen und Technik gemacht hat Marco. Ich möchte noch allen danken, die durch Gespräche, durch Material, das sie mir zur Verfügung gestellt haben, durch Übersetzungen oder sonst irgendwie an dieser Sendung mitgeholfen haben.